Mein Mann und ich leben in einem etwas abgelegenen Haus. Unsere Nachbarn sind nicht die Art, mit denen man einfach über den Zaun hinweg Hallo sagt. Und ein großer, dichter Wald grenzt an unser Grundstück. Seitdem wir hier im letzten Jahr leben, gehe ich fast jeden Morgen auf einem Waldweg joggen. Mein Mann schläft gerne aus, während ich es immer genossen habe, früh aufzustehen. Letzte Woche waren wir auf einer Geburtstagsparty von einem Freund und waren bis spät unterwegs. Ich habe verschlafen und mein morgendliches Joggen verpasst. Ich hatte noch ein paar Erledigungen zu machen und als es 17 Uhr wurde, beschloss ich, dass ich an diesem Tag mein Joggen nicht ausfallen lassen würde. Ich trat auf die hintere Veranda und atmete tief ein, während die Sonne gerade begann, am Horizont unterzugehen. Mein Mann trat hinaus, schenkte mir ein müdes Lächeln und küsste mich auf die Wange. Ich sagte ihm, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein würde und machte mich auf den Weg. Es begann wie jedes andere Joggen. Ich nehme jeden Tag denselben Weg. Er ist etwas überwuchert, aber immer noch deutlich genug und leicht zu folgen. Ich war erst etwa 10 Minuten unterwegs, als ich anfing, etwas zu bemerken. Es war still, unheimlich still. Normalerweise höre ich Vögel, Blätter im Wind und das Zirpen von Insekten. Aber es war völlige Stille, abgesehen von meinem eigenen Atmen und meinem Herzschlag. Ich fand es unheimlich, aber schob es als etwas ab, das mit der Tageszeit zu tun hatte. Das nächste Seltsame passierte nur wenige Minuten später. Es gibt einen Abschnitt des Weges, der sich um diesen riesigen Eukalyptusbaum windet, der so groß ist, dass man ihn nicht sehen kann, wenn man davor steht. Nun, ich erreichte diesen Teil des Weges und er war weg. Völlig weg. Nicht so, dass jemand ihn gefällt hatte und ein Stumpf oder ein Loch im Boden übrig geblieben wäre. Es war, als ob der Baum nie existiert hätte. An seiner Stelle war Gras und abgefallenes Laub. Es sah aus wie jeder andere Teil des Waldbodens. Unberührt seit Jahren. Ich begann etwas nervös zu werden. Ich laufe diesen Weg jeden Tag. Ich weiß, dass dieser Baum hier sein soll. Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Mal, als ich ihn sah, beeindruckt war von seiner Größe. Ich ließ meinen Mann am nächsten Tag mit mir spazieren gehen, damit ich ihm den Baum auch zeigen konnte. Und auch er war beeindruckt von der schieren Größe. Es ergab keinen Sinn, dass er buchstäblich verschwunden war. Selbst wenn jemand ihn hätte fällen wollen, fragte ich mich, ob es überhaupt möglich wäre, dies in so kurzer Zeit zu tun. Ich hatte ihn erst am Tag zuvor auf meinem üblichen morgendlichen Lauf gesehen. Der praktische, logische Teil meines Verstandes kam zu dem Schluss, dass er wohl gefällt worden war. Ich beschloss, mit meinem Mann darüber zu sprechen, wenn ich zurück war, und ihn vielleicht am nächsten Tag mitzubringen, um nachzusehen. Vielleicht hätte er eine offensichtliche Antwort, die mir entgangen war. Vielleicht könnte ich auch den Gemeinderat kontaktieren und sie fragen. Ich schüttelte es ab und setzte meinen Weg fort. Als ich weiterlief, begann ich ein merkwürdiges Gefühl im Magen zu bekommen. Irgendetwas fühlte sich einfach nicht richtig an, aber ich wusste nicht, was es war. Nach einer Weile bemerkte ich, dass die Sonne schnell unterging. Ich verlor schnell das Licht, was keinen Sinn ergab. Ich war erst um 17 Uhr losgegangen, die Sonne sollte nicht vor fast 7 Uhr untergehen und ich war erst etwa 20 Minuten unterwegs. Ich sah auf meine Uhr und tatsächlich, 17.23 Uhr. Ich checkte mein Handy und es zeigte dasselbe an. Nur um sicher zu gehen, öffnete ich die Wetter-App und sah nach dem Sonnenuntergang. 18.46 Uhr. Ich stand fast im Dunkeln und starrte total verwirrt auf mein Handy. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was vor sich ging, und es machte mir richtig Angst. Ich wusste, dass die Bäume es dunkler machen würden als draußen auf der offenen Fläche. Aber das war anders. Ich beschloss, dass es genug war und dass ich mein Joggen abbrechen und nach Hause gehen würde. Ich drehte mich um und begann, den gleichen Weg zurückzulaufen. Nach etwa weiteren 10 Minuten Laufen wurde ich plötzlich gestoppt und ich fühlte, wie mein Herz fast stehen blieb. Dort, auf dem Pfad, stand ein Elch und starrte mich direkt an. Diese Tiere sind unglaublich riesig. Aber das Merkwürdigste daran war, dass ich in Australien lebe. Wir haben fast jedes gefährliche Tier auf dem Planeten, aber wir haben sicher keine Elche, die hier herumlaufen. Und ich hatte in dem letzten Jahr, in dem ich durch den Wald gelaufen bin, noch nie einen gesehen. Ich starrte diese Kreatur an, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Mein Herz klopfte in meinem Kopf, während mein Verstand raste. Es stand einfach da, die Augen leuchteten im Dunkeln und starrten in meine Seele. Ich war vor Angst wie gelähmt und wusste nicht, was ich tun sollte. Dann, nachdem ich fast vor Angst erbrechen musste, brach es endlich den Blickkontakt und ging einfach davon. Ich starrte ihm nach, wie es aus dem Blickfeld verschwand, als wäre nichts passiert. Als ich die Schritte nicht mehr hören konnte und wieder völlige Stille herrschte, begann ich zu sprinten. Ich war viel zu verängstigt, um auch nur eine Sekunde länger in diesem Wald zu bleiben. Ich rannte und rannte, bis sich meine Lungen anfühlten, als würden sie versagen. Ich dachte, dass ich bald die Lichtung erreichen müsste, aber je mehr ich rannte, desto mehr hatte es den Anschein, als würde ich immer tiefer in den Wald vordringen. Ich blickte auf meine Uhr und mein Atem stockte. 21 Uhr, 42. Das ist nicht möglich, dachte ich bei mir. Es können keine 4 Stunden vergangen sein. Meine ganze Begegnung mit dem Elch, obwohl sie sich wie eine Ewigkeit anfühlte, dauerte in Wirklichkeit nur ein paar Minuten. Ich zog mein Handy heraus und es stimmte wieder mit der Uhrzeit auf meiner Uhr überein. Ich versuchte, meinen Mann anzurufen, aber ich bekam keinen Empfang. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Es war jetzt stockdunkel und ich musste die Taschenlampe meines Handys benutzen, um den Weg zu beleuchten. Mein Verstand raste, während ich versuchte zu begreifen, wie das passieren konnte. Aber ich hatte keine Erklärung. Ich beschloss, dass das Einzige, was ich tun konnte, war, dem Pfad weiterzufolgen und zu hoffen, dass ich bald herauskommen und zu Hause sein würde. Ich war erschöpft vom langen Laufen, also ging ich eine Weile, während ich ständig mein Handy überprüfte, um zu sehen, ob ich Empfang bekam und jemanden anrufen konnte. Ich wusste, dass ich den Wald längst hätte verlassen müssen. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, aber innerlich geriet ich in Panik. Plötzlich erstarrte ich vor Angst, als ich in der Ferne ein ohrenbetäubendes, kehliges Schreien hörte. Ich hatte noch nie so ein Übelkeitsgefühl im Magen gehabt. Mein Herz pochte in meiner Brust und ich hatte das Gefühl, ich würde ohnmächtig werden. Es war anders als alles, was ich je gehört hatte. Es klang nicht menschlich, aber ich konnte auch an kein Tier denken, das so ein Geräusch machen würde. Ich schaltete das Blitzlicht meines Handys aus. Aus irgendeinem Grund fühlte es sich für mich sicherer an, im völligen Dunkeln zu stehen. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen, während ich angespannt nach weiteren Geräuschen lauschte. Kein Ton, nicht einmal ein Grashüpfer oder eine Brise. Das Schreien kam von hinten, also beschloss ich, dass das Einzige, was ich tun konnte, war, weiterzugehen und hoffentlich weiter wegzukommen. Ich hatte online gehört, dass Berglöwen erschreckende Schreigeräusche machen, aber zu meinem Wissen gibt es keine in Australien und schon gar nicht in meiner Gegend. Wie auch immer, ich war nicht interessiert daran, es herauszufinden. Also erhöhte ich mein Tempo, während ich den niemals endenden Pfad weiterging. Dann hörte ich es wieder. Nur diesmal war es viel lauter, was nur eines bedeutete. Es kam näher. Ich brach in einen vollen Sprint aus. Der Adrenalinstoß gab mir die zusätzliche Energie, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich rannte so lange, wie ich physisch konnte, bevor ich langsamer werden musste, um Luft zu holen. Ich warf wieder einen Blick auf meine Uhr. 1:05 Uhr. Ich stieß ein kurzes Lachen der Ungläubigkeit aus. Ich schloss die Augen und rieb mir die Schläfen, während ich ein paar tiefe Atemzüge nahm. Ich hatte zu viel Angst, still zu bleiben, also begann ich wieder zu gehen. Der Wald fühlte sich endlos an. Es gab kein Zeichen von einer Lichtung oder etwas, das mir vertraut vorkam. Egal wie sehr ich mich bewegte, ich schien immer tiefer und tiefer in den dichten Wald hineinzulaufen. Ich hatte keinen richtigen Pfad mehr. Ich stieg über Äste und Büsche, versuchte mein Bestes, nicht zu stolpern. Ich hatte so lange auf den Boden geschaut, dass ich vergaß, nach vorne zu schauen. Und als ich das tat, sah ich ihn. Oder besser gesagt, es. Es stand nur ein paar Meter von mir entfernt und ich konnte die Gestalt einer blassen Person erkennen, die mit dem Rücken zu mir stand. Ich hätte mich darüber freuen sollen, eine andere Person zu sehen. Aber aus irgendeinem Grund störte mich seine Präsenz. Und gerade als ich dabei war, etwas zu rufen, hielt ich inne. Es war schwer, viele Details im Dunkeln zu erkennen. Meine Augen hatten sich etwas angepasst, aber so viel konnte ich sehen. Er stand einfach da, mit dem Rücken zu mir, schien nichts zu tun. Er sah kahl aus und ich hatte Schwierigkeiten, Kleidung an seinem Körper zu erkennen. Während ich ihn studierte, passierte es. Sein Kopf drehte sich langsam, bis er mir zugewandt war. Mein Atem stockte, als ich sein Gesicht sah. Anstelle von menschlichen Augen hatte es zwei große schwarze Kreise, die wie kleine Abgründe aussahen. Es hatte keine Nase und einen Mund, der zu seinen leeren Augen passte. Als ich dachte, es könnte nicht noch gruseliger werden, begann die Kreatur langsam aufzustehen und ich bemerkte, dass sie anfangs in einer Hocke war. Ich starrte vor entsetzter Angst, als die langen, dünnen Beine der Kreatur sichtbar wurden, gerade als sie gleichzeitig ihre unheimlich langen, dünnen Arme senkte. Sie muss mehr als 3 Meter groß gewesen sein. Als die Kreatur schließlich vollständig aufgestanden war, drehte sie sich zu mir. Ich war zu verängstigt, mich zu bewegen, zu denken, zu atmen. Ich konnte nur zuschauen. Es starrte mich einen Moment lang an, bevor es den Kiefer fallen ließ und das unirdischste, donnernde Gebrüll von sich gab, das man sich vorstellen kann. Das reichte aus, um mich aus meinem erstarrten Zustand der Angst zu reißen. Ich drehte mich auf den Absatz und rannte in die entgegengesetzte Richtung der Kreatur. Meine Brust brannte, als ich so schnell rannte, wie ich konnte. Ich weigerte mich, hinter mich zu schauen, aber ich konnte die stampfenden Schritte hören, die mir folgten. Ich hatte keinen Orientierungssinn, keinen Plan. Alles, was ich tun konnte, war zu rennen. Ich konnte immer noch nicht gut sehen und hatte den Rand nicht bemerkt, bis es zu spät war. Ich rollte und stürzte einen steilen Hügel hinunter, bis ich unten im dichten Gestrüpp landete. Ich stöhnte vor Schmerz, völlig außer Atem von dem Fall. Ich blinzelte ein paar Mal, bevor ich nach oben zum Rand sah, von dem ich gerade gefallen war, wo die Kreatur plötzlich auftauchte. Meine Augen weiteten sich und mein Herz raste, als es sich umsah. Ich dachte mir, das war's. Es gibt keine Chance, dass ich dieses Ding in meinem Zustand überholen kann. Gerade als ich über all die Dinge im Leben nachdachte, die ich verpasst hatte, drehte sich die Kreatur um und ging zurück in die Bäume, aus meinem Blickfeld. Ich ließ den Atem los, den ich nicht bemerkt hatte, dass ich angehalten hatte. Die Büsche mussten mich genug verdeckt haben, damit es mich nicht sah. Ich sah auf meine Uhr, 4.59 Uhr. Nachdem ich ein paar Minuten dort gelegen hatte, um Luft zu holen, setzte ich mich langsam auf, wischte mir die Tränen aus den Augen, während ich endlich für einen Moment nachdenken konnte. Als ich mich bereit fühlte, stand ich auf und sah mich um. Dann bemerkte ich den Pfad, einen sehr vertrauten Pfad. Es war der, den ich jeden Tag lief. Ich begann ihm zu folgen und hoffte mit jedem Schritt, dass mein Albtraum endlich vorbei wäre. Nach einer Weile wurde der Wald lichter, die Bäume standen weiter auseinander, bis ich schließlich eine Lichtung mit Licht sehen konnte. Ich schnappte nach Luft und beschleunigte meinen Schritt zu einem vollen Sprint in Richtung der Öffnung. Und als ich auf der anderen Seite herauskam, konnte ich den Sonnenaufgang sehen. Tränen füllten meine Augen, als ich mein Haus in der Ferne sah, und ich rannte weiter, bis ich die Hintertür erreichte. Ich stürmte ins Haus und sah meinen Mann im Wohnzimmer mit einer Tasse in der Hand sitzen. Er drehte sich um und sah mich verwirrt an, als er mich sah. »Alles in Ordnung?«, fragte er. Ich starrte ihn ungläubig an. Warum war er nicht besorgter? Warum war er nicht nach mir suchen gegangen? Machst du Witze? Ich war die ganze Nacht weg. Ich habe mich verirrt und so viele verrückte Dinge sind passiert. Die Zeit ist völlig verrückt geworden und... Die ganze Nacht? Was redest du da? Du warst vielleicht 20 Minuten weg, antwortete er, völlig verwirrt über mein Schreien. Aber die Sonne geht gerade auf. Ich habe sie gerade gesehen, als ich zurückkam, keuchte ich und versuchte noch immer Luft zu holen. Nein, das ist der Sonnenuntergang. Er stand auf und kam auf mich zu, besorgt, als er auf mein Gesicht sah. Er zog sein Handy heraus und zeigte mir den Sperrbildschirm. Schau, 17.24 Uhr. Du warst weniger als eine halbe Stunde weg. Wir waren eine Gruppe von drei Freunden, große Wissenschaftsenthusiasten oder, wenn du es lieber so nennst, richtige Nerds, die während unseres Jahresurlaubs ein fremdes Land besuchten. Während eines Abends in einer Bar hörte Esperanza, die die Landessprache verstand, ein Gespräch über den nahegelegenen Wald und die Tatsache, dass er ohne Fauna war. Es gab einen Hauch von Aberglauben, aber unser wissenschaftlicher und rationaler Geist konnte das nicht akzeptieren. Daher beschlossen wir, unseren Aufenthalt ein wenig aufzupeppen und am nächsten Tag zu untersuchen, was wirklich dahinter steckte. Keiner der Einheimischen wollte uns zum Wald begleiten, ohne uns wirklich zu erklären, warum, laut Esperanza. Also beschlossen wir, zu Fuß zu gehen, da der Wald von unserer Unterkunft aus ein wenig sichtbar war. In der Nähe des Eingangs rannte ein Mann hinter uns her und rief Dinge, die ich nicht verstehen konnte. Das war das Beängstigendste, was unsere Mädelsgruppe bisher erlebt hatte. Also sagte Esperanza uns, wir sollten rennen, und das taten wir. Den Wald betreten, kichernd wie kleine Mädchen auf einem Abenteuer. Schon in sehr jungen Jahren liebte ich die Natur. Selbst nach dem, was passiert ist, tue ich das noch bis zu einem gewissen Grad. Es betrübte mein Herz, viele Pflanzen und Blumen zu sehen, die auf dem Boden zerdrückt lagen und unseren Weg säumten, während sie unsere Neugier anheizten und seltsame Markierungen und Muster den halbtrockenen Boden schmückten. Die Bäume waren sehr hoch und schirmten uns von der späten Nachmittagssonne ab. Wir machten ein paar Fotos und bemerkten bald, dass das Gerücht wahr war. Wir konnten keinen einzigen kleinen Vogel oder auch nur einen Schmetterling entdecken, und die einzigen Geräusche, die wir hörten, waren die, die wir machten, sowie der Wind und das Rascheln der Blätter. Das war zumindest, bis wir es zum ersten Mal hörten. Es schien aus dem Boden zu kommen, wie das Geräusch eines riesigen Baumes, der ausgerissen wird, begleitet von weiteren Raschelgeräuschen. Wir sahen nach oben und konnten nichts erkennen. Das war der Moment, in dem wir beschlossen, zurück zur Unterkunft zu gehen. Schließlich rückte der Abend schnell näher. Mädels, bitte beeilt euch, sagte Ines immer wieder während unseres Rückwegs zum Eingang, ständig über die Schulter schauend. Mach dir keine Sorgen, wir sind nicht tief hineingegangen, wir sind gleich draußen, sprach Esperanza und versuchte, ihre kleine Schwester zu beruhigen. Das Gruseligste, was jetzt passieren könnte, ist ein weiteres Referat von Raquel, fügte sie hinzu, was ihre Schwester zum Schmunzeln brachte. Zumindest kann sie den Einheimischen keine Vorträge halten, fügte Ines der Spottrede hinzu. Was hat dieser verrückte Typ gesagt? Fragte ich Esperanza und ignorierte ihr Geplänkel. Oh, dieser Typ, ich habe es nicht genau verstanden, aber irgendwie etwas über Verschwinden und... Die gleichen Geräusche unterbrachen uns, aber diesmal kamen sie aus mehreren Richtungen um uns herum. Das Gerücht erwies sich nun als absolut falsch. Etwas war definitiv in diesem Wald. Wir begannen zu joggen, schauten uns um und vor allem nach oben, ohne etwas Verdächtiges zu sehen. Und das vielleicht mehr als eine Stunde, bis der Abend und die Dunkelheit uns einholten. Irgendwann mussten wir anhalten, nachdem die Geräusche aufgehört hatten, weil wir müde und außer Atem waren. Wir konnten den Weg nicht mehr finden. Schließlich, als wir daran dachten, Hilfe zu rufen, wusste keiner von uns, welche Nummer die richtige war. Also fand Esperanza die Nummer des Eigentümers unserer Unterkunft in ihrem Anrufverlauf und rief den Herrn an. Die Kommunikation verlief nicht wirklich gut, da es eine Art Störung gab. Und plötzlich, wieder einmal, erschreckten uns die Geräusche. Diesmal jedoch konnten wir sehen, dass etwas hoch oben in den Bäumen scheinbar auf uns zuraste, da Zweige und Blätter aus der Ferne von einer bewegenden Kraft erregt wurden. »Lauft, lauft!« schrie Esperanza und drängte Ines und mich, den Weg anzuführen. Wir rannten um unser Leben, unzählige Minuten lang, da die seltsamen Geräusche nicht aufhörten. Doch in dem Moment, als wir anhielten, weil wir außer Atem waren, bemerkten Ines und ich, dass Esperanza verschwunden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ines ihre Grenze erreicht und begann verzweifelt nach dem Namen ihrer Schwester zu schreien. Ich musste sie umarmen, um sie zu beruhigen, und wie ein Hoffnungssymbol sahen wir dann die Notfackeln am Himmel. Esperanza hatte die Nachricht erfolgreich übermittelt und Hilfe war irgendwie angekommen. Sie zeigten uns, welchen Weg wir gehen sollten. Keiner von uns wollte Esperanza zurücklassen, aber wir brauchten Hilfe und Unterstützung. Nachdem ich Ines das klargemacht hatte, nahm ich ihre Hand und wir begannen in Richtung der Fackeln zu rennen, immer noch begleitet von den Geräuschen. Sie wurden mit jeder Sekunde lauter, aber wir hielten nicht an, wir konnten nicht anhalten, wenn wir überleben wollten. Wir rannten, bis der Boden plötzlich nachgab und wir in ein Loch fielen. Es war nicht sehr tief, also konnte ich schnell meine Sinne wiedererlangen, schüttelte meinen Kopf, um den Sand zu entfernen, besonders nachdem ich Ines Schrei an der Oberfläche hörte. Die Schreie waren kurz, schnell ersetzt durch schmatzende Geräusche, die immer lauter wurden, während ich hinaufkletterte. Ich verließ das Loch noch nicht, als es in Sicht kam. Die Äste verwandelten sich in zwei gigantische Arme, die mit Blättern bedeckt waren. Es hielt die Hälfte von Ines in einer Hand, während die andere ihr half, den Rest des Körpers meiner Freundin zu kauen und zu schlucken. Ein Baum daneben verwandelte sich ebenfalls. Seine Äste sammelten sich zu zwei Armen, während ein kahler Kopf mit zwei leuchtend weißen Augen und einem großen Mund aus der Spitze des Stammes auftauchte. Die Bedrohung war kein Raubtier, das sich in den Bäumen versteckte, es waren die Bäume selbst. Ines verbliebene Hälfte wurde bald von dem anderen Baum begehrt und ein Handgemenge brach aus. Sie begannen sich vom Loch zu entfernen, ihre Wurzeln rutschten über den Boden und machten die unterirdischen Geräusche, die wir die ganze Zeit gehört hatten. Sie zerfleischten, was von Ines übrig war, während ich die Gelegenheit nutzte, um zu fliehen. Sobald sie mich bemerkten, bewegten sich ihre Äste nach oben, um ihre Köpfe zu bedecken, als ob sie wieder zu normalen Bäumen zurückkehrten, und sie jagten mich, wendeten zwischen den anderen Bäumen. Ich rannte, schluchzte, da ich wusste, dass ich ihnen aufgrund ihrer unglaublichen Geschwindigkeit nicht entkommen konnte. Bald imitierten andere Bäume die Monster, sobald ich an ihnen vorbeiging, verwandelten sich hinter mir und schlossen sich der Verfolgung an. Irgendwann hörte alles wieder auf und tauchte den gesamten Wald in eine tote Stille, die nur noch von den Geräuschen der Notfackeln, meinen Schritten, meinem schweren Atem und Schluchzen unterbrochen wurde. Den ganzen Zeitpunkt über versuchte ich, mich umzusehen, konnte jedoch keinen Unterschied zwischen den Monstern und normalen Bäumen erkennen, wusste nicht einmal, ob es in diesem Wald noch normale Bäume gab oder ob alle von ihnen Monster waren. Etwas ergriff mich dann von hinten und hob mich hoch. Es war eines von ihnen. Es führte mich schnell zu seinem Maul, während ich vor Angst und Verzweiflung schrie. In diesem Moment dachte ich wirklich, es sei das Ende, doch es stoppte plötzlich. Ich blieb in seiner riesigen Hand, hyperventilierte, mit weit geöffnetem Mund und Augen und blickte direkt in die stechenden weißen Augen des Ungeheuers. Empure, hörte ich es anscheinend sagen, was ich später als genau Impur entdeckte. Ein Wort, das unrein bedeutet. Dann schleuderte es mich so heftig weg, dass ich nur noch erinnerte, wie ich gegen etwas prallte und das Bewusstsein verlor. Als ich am nächsten Morgen wieder aufwachte, schaute ich diskret um mich, überrascht am Leben zu sein, stand dann einfach auf und rannte in eine beliebige Richtung. Es gab keine Geräusche, außer meinem Keuchen und meinen Schritten, dem Wind und den Blättern. Ich rannte, ohne eine Sekunde anzuhalten, mein Blick gestört von dem Blut, das meine Stirn bedeckte, entschlossen, diese letzte Gelegenheit zu ergreifen, um am Leben zu bleiben. Dann verließ ich den Wald und fand mich auf einem Feld wieder, von dem aus ich ein Bauernhaus sehen konnte. Es war das Ende des Albtraums. Ich wurde zu einer Kuriosität für die Einheimischen, da nie jemand lebend aus dem stillen Wald zurückgekehrt war. Die Behörden holten alle Informationen, die sie von mir über das, was in diesen Wäldern passiert war, bekommen konnten. Einige glaubten mir, andere konnten es einfach nicht. Aber wir einigten uns auf eine offizielle Version, dass meine Freunde und ich von Wildschweinen angegriffen worden seien. Bei mir wurde dann eine Krankheit diagnostiziert, die mein Blut betraf. Etwas, das ich nie wusste, dass ich es hatte, was sie glauben lässt, dass es mich in den Augen dieser Wesen unrein machte. Traumatisiert bis ins Mark, kehrte ich in mein Land zurück, unfähig, diesen Albtraum wirklich hinter mir zu lassen, da ich bis heute Angst vor Bäumen habe. Trotz alledem versuche ich wirklich, mein Leben zu schätzen, obwohl ich mich schuldig fühle, überlebt zu haben. Außerdem habe ich akzeptiert, dass die Wissenschaft nicht alle Antworten hat und dass es klug ist, gewisse Geheimnisse in Ruhe zu lassen. Ich war ziemlich zögerlich, dies zu posten, aber nach dem, was mir gerade bei meiner letzten Wanderung passiert ist, habe ich das Gefühl, dass es keine andere Wahl gibt. Die Parks mögen darunter leiden, aber die Menschen müssen es wissen. Es gibt etwas Böses im Hoosier National Forest. Möglicherweise mehr als eines. Ich hatte ähnliche Begegnungen in mehreren Parks innerhalb des HNF. Genug, um mich zu fragen, ob ein Ding für all diese verantwortlich sein könnte. Ich wurde schon auf Wanderwegen verfolgt. Ich habe Stimmen im Wald gehört, die nicht real sein konnten. Menschen, die viel zu weit entfernt waren, um da zu sein. Menschen, die tot sind. Einmal hörte ich die Stimme meiner Großmutter aus einer Höhle in den Hemlock Cliffs. Bei meiner letzten Wanderung ging ich auf den Mogan Ridge, wanderte den Ostweg. Es war malerisch und wunderschön. Ein schöner Tag, wenn auch ein wenig schwül. Nicht zu sonnig, nicht zu windig. Die Wanderung verlief wunderbar, bis ich merkte, dass etwas mir folgte. Ich habe schon viele seltsame Dinge im Wald gesehen und gehört, aber das übertrifft alles. Oder vielmehr der Wald. Nichts, das ich je gesehen oder gehört habe, kam dem auch nur annähernd nahe. Ich war etwa 3 Meilen unterwegs, als ich anfing, die seltsamen Geräusche zusammenzusetzen. Knirschende Geräusche, wie jemand, der auf Eis kaut, gemischt mit dem Geräusch von sich drehenden Gelenken, zusammen mit einem schleichenden Geräusch, als würde etwas Schweres durch das Laub gezogen. Ich war da draußen mit einem Freund, weil es dumm und gefährlich ist, alleine zu wandern. Ich bemerkte die Geräusche zuerst. Ich hielt an, um kurz zuzuhören. Ich glaube, ich sagte etwas wie, »Hey, John, hörst du das?« Als mein Freund anhielt, um ebenfalls zuzuhören, hörte das schleichende Geräusch auf. Das Knirschen ging jedoch weiter. Es war ein wirklich unangenehmes Geräusch, das man im Nacken spüren kann und das den Rücken krümmen lässt. Wie wenn jemand auf etwas Hartem kaut, wie das Geräusch, wenn man den Nacken rollt oder die Fingerknöchel knacken lässt. So ein Geräusch, das man in den Füllungen seiner Zähne spüren kann. Es war so beunruhigend, dass keiner von uns dort bleiben wollte, um herauszufinden, was die Geräusche machte. Weder John noch ich sind ängstliche Menschen, aber etwas an diesen knirschenden Geräuschen klang falsch, fehl am Platz und bedrohlich. Wir begannen wieder zu gehen und das schleichende Geräusch setzte wieder ein. Zuerst dachten wir, vielleicht war es mein Wanderstock, der das Geräusch machte, aber als ich ihn vom Boden abhob, hörte das schleichende Geräusch nicht auf. John schlug schwach vor, dass wir vielleicht unsere Füße schleppten und dass das Geräusch verursachte. Aber wir wussten beide, dass es nicht so war. Der Weg war zu steil und zu felsig, um mit den Füßen zu schleifen. Unser nächster Verdacht war eine Schlange, aber Schlangen in Indiana werden nicht groß genug, um Scharrgeräusche zu machen. Wie das, was dieses gruselige, schleichende Geräusch verursachte. Das war etwa der Zeitpunkt, als wir das schwere Atmen hörten, als ob jemand hinter uns stand und uns in den Nacken atmete. Als das anfing, begannen wir wirklich vor Angst zu zittern. Denn Schwarzbären wurden kürzlich im Harrison County gesichtet, nur einen Steinwurf entfernt von Perry County, wo der Mogan Ridge liegt. Wir waren sicher, dass in jedem Moment ein Bär aus einem Baum springen und uns beide lebendig fressen würde, bis das Flüstern begann. In diesem Moment wussten wir, es war kein Bär. Bären flüstern nicht. Nichts im Wald flüstert. Nicht einmal Spottdrosseln. Das machte es noch viel schlimmer. Denn was auch immer uns in den Nacken atmete, was auch immer hinter uns knirschte und schlich, es sprach und es kannte unsere Namen. John, John, Ash, Ash, John, 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 Ash, Ash, Ash. Schau mich an, John, schau mich an, Ash, schau mich an, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, schau mich an. Und die ganze Zeit, während es flüsterte, gingen die Kauergeräusche weiter. Ich begann zu befürchten, dass diese Geräusche es waren, die die Knochen des letzten Wanderers kaute, der hier vorbeigekommen war. Ich wagte einen Blick zu John, und John wagte einen Blick zu mir, und Tränen liefen ihm über das Gesicht, als ob der Ohio River aus seinen Augen herausfloss. Ich kann nur annehmen, dass der gleiche Ausdruck von Angst und Verzweiflung in meinem eigenen Gesicht eingraviert war. Ich wollte nichts mehr als wegzulaufen, den ganzen Weg bis zum Ende des Pfades ins Auto zu kommen und niemals, niemals wieder hierher zurückzukehren, niemals wieder in die Nähe eines Baumes zu gehen. Aber der Hügel, den wir erklommen, war zu steil, um hochzulaufen. Ich konnte nur langsam den Hügel hinaufgehen, dieses Ding hinter mir die ganze Zeit, flüsternd, meinen Namen sagend. Ich weiß nicht, wie lange es weiterging. Stunden, vielleicht? Es fühlte sich an wie Tage. Wir rannten, wann immer wir konnten. Überall, wo der Boden flach genug war, rannten wir. Aber egal, wie schnell wir liefen, wir schienen nie entkommen zu können. Es war immer direkt hinter uns, flüsterte uns ins Ohr. Ash, Ash, Ash. So eine Verschwendung von Talent, so eine Verschwendung von Potenzial. Werden deine Eltern dich vermissen, wenn ich die Haut von deinem Fleisch abgezogen habe? Werden sie merken, dass du weg bist, wenn ich das Mark aus deinen Knochen gesogen habe? Ich dachte, der Albtraum würde nie enden. Ich dachte, ich würde auf diesem Pfad sterben, meine Knochen sauber gefressen und unter den Felsen verstreut. Niemand würde je wissen, wo ich hingegangen bin, dass ich meinen Freund mit in den Tod gezogen hatte. Ich bin noch nie so schnell gerannt wie in dem Moment, als ich bemerkte, dass der Pfad wieder zurück zum Ausgangspunkt führte, dass ich fast am Auto war. Nur noch ein Viertelmeile bis dorthin. Ich erinnere mich nicht, wie ich gefallen bin. Ich erinnere mich nur, dass etwas mein Bein ergriff und mich hinunterzog, mich rückwärts schleifte. Das Schreien meiner eigenen Stimme, das in meinen Ohren klingelte. John schrie. John zog an meinem Arm, riss mich aus dem Griff des Wesens. Ich kroch den letzten Hügel auf Händen und Knien hinauf, Felsen schnitten in meine Haut. Schreien. Und dann Licht. Der Parkplatz. John zog mich auf die Füße, rannte zum Auto. Als wir den Parkplatz verließen, quietschten die Reifen. Ich schaute zurück und sah es. Groß, leichenblass, skelettartig, Haut gespannt über den Knochen. Gebückt auf allen Vieren, Gliedmaßen unnatürlich lang mit zu vielen Gelenken. Keine Augen, nur klaffende Löcher im Gesicht. Ein Grinsen aus schwarzen Rasiermessern, während es uns beim Wegfahren zusah, einen skelettartigen Arm hob, um uns zuzuwinken, eine einzelne menschliche Hand in seiner Faust am Schultergelenk abgerissen. Es war im Herbst 1994, als mein Vater und ich beschlossen, im Yellowstone zu campen. Wir planten, die erste Nacht in einer Hütte zu verbringen, dann am zweiten und dritten Tag in den Wald zu gehen und dort zu campen. Die Hütte war in Ordnung, gemütlich, aber etwas rustikal. Das Schlimmste war eine Ratte im Schlafzimmer, die gerade unter dem Bett hervorkam, als wir uns niederließen. Abgesehen davon war es ein angenehmer Ort für unsere erste Nacht. Wir verbrachten den Abend damit, Karten zu spielen und das warme Licht des Kamins zu genießen, umgeben von den Geräuschen des Waldes. Früh am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen und machten uns auf den Weg in den Wald. Der Pfad führte uns tiefer in die Wildnis, wo die Bäume höher und dichter wuchsen und ihre Äste ein Dach über uns bildeten. Der Wald fühlte sich lebendig an, mit dem Rascheln der Blätter, dem Zwitschern der Vögel und dem gelegentlichen Knacken eines Zweiges unter unseren Füßen. Die Luft war kühl und frisch und trug den Duft von Kiefern und feuchtem Boden. Was jedoch verwirrend war, war, dass es, obwohl es ein beliebter Pfad zu einer beliebten Gegend war, abgelegen war. Keine Fußspuren, kein Müll, nichts. Wir fanden eine kleine Lichtung, um unser Lager aufzuschlagen. Es war ein perfekter Platz, mit einer klaren Aussicht auf den Himmel darüber. Wir verbrachten den Tag damit zu erkunden, in einem nahegelegenen Bach zu angeln und die Schönheit des Waldes zu genießen. Als die Nacht hereinbrach, sank die Temperatur und wir hockten uns um ein Lagerfeuer und erzählten uns Geistergeschichten, bis wir müde wurden. Irgendwann gegen 2.30 Uhr wachte ich mit einem unruhigen Gefühl auf. Das Lagerfeuer war auf Glut heruntergebrannt und der Wald war unheimlich ruhig. Ich trat aus meinem Zelt und spürte die kalte Nachtluft auf meiner Haut. Ich ging an den Waldrand, um zu pinkeln. Als ich gerade fertig war, fühlte ich eine plötzliche Kälte, die nicht nur von der Kälte stammte. Ich sah auf und sah es. Ein Gesicht, das mich aus einem nahegelegenen Busch anstarrte. Das Gesicht war blass, mit einem grausamen, zahnlosen Grinsen. Aber das Schlimmste waren die Augen. Sie waren ganz weiß, ohne Pupillen oder Iris, aber sie waren blutunterlaufen. Sie starrten mich an, ohne zu blinzeln, einfach nur zu beobachten. Panik ergriff mich und ich sprintete zum Zelt meines Vaters, blickte dabei immer wieder über meine Schulter. Aber als ich wieder hinsah, war der Busch leer. Das Gesicht war verschwunden. Ich erreichte das Zelt meines Vaters und riss den Deckel auf, rief ihm zu, er solle aufwachen. Er stieß sofort den Kopf nach vorne und sprang aus dem Zelt, mit einer Taschenlampe in der Hand. Ich führte ihn zum Busch und beschrieb, was ich gesehen hatte. Er sah sich um, schüttelte den Kopf und sagte mir, dass da nichts sei und ich zurück in mein Zelt gehen und versuchen sollte, zu schlafen. Aber dann, als er sich umschaute, wurde sein Gesicht blass. Ich konnte den Schweiß auf seiner Stirn sehen und seine Augen waren vor Angst weit aufgerissen. Er ergriff meine Hand, zitternd. »Weißt du was?«, sagte er mit zitternder Stimme. »Lass uns einfach gehen.« Ich verstand nicht, warum er plötzlich seine Meinung geändert hatte, aber ich wusste, dass er etwas gesehen hatte. Etwas, das ihn noch mehr erschreckte, als das, was ich gesehen hatte. Ich begann, mich in Richtung meines Zeltes zu bewegen, um meine Sachen zu holen, aber er hielt mich auf und sagte, ich solle es lassen. Verwirrt, aber ihm vertrauend, folgte ich ihm, während wir schnell zur nächsten Rangerstation gingen. Es war nicht weit und wir hatten eine Taschenlampe, aber ich klammerte mich die ganze Zeit an ihn. Als wir die Rangerstation erreichten, sprach mein Vater mit einem Ranger und beschrieb, was er gesehen hatte. Ich konnte das Gespräch nicht klar hören, aber ich sah, wie das Gesicht des Rangers blass wurde. Er bot an, uns zum Auto zu eskortieren und mein Vater stimmte sofort zu. Als wir beim Auto ankamen, fuhren wir ohne zurückzuschauen weg. Als das erste Licht auf das Auto fiel, während wir nach Hause fuhren, fragte ich meinen Vater, was er gesehen hatte. Er zögerte einen Moment und sagte mir dann, er sagte, er habe das Gesicht gesehen, genau wie ich es beschrieben hatte. Aber was er dann sagte, ist es, was mich in den 48 Jahren seitdem erschreckt hat. Als er das Gesicht sah, war es nicht im Busch, wo ich es gesehen hatte. Es war in meinem Zelt. Ich überlege momentan meine persönliche Sicherheit, also bitte habt Verständnis, während ihr dies lest, da ich nicht zu viele Informationen preisgeben möchte, um meine Privatsphäre zu schützen. Ihr werdet verstehen, warum ich so vorsichtig bin, wenn ihr es gelesen habt. Ich arbeite unter der Woche in einem stressigen Bürojob von 9 bis 5, der oft sehr anstrengend, aber auch ziemlich eintönig ist. Der gleiche Ablauf. Tag für Tag fühlt sich oft langweilig an und lässt mich nach einem Abenteuer sehnen, vor allem an den Wochenenden, die ich immer frei habe. Oft führt mich dieses Verlangen dazu, alleine wild zu campen. Abgesehen von der Arbeit habe ich keine anderen Verpflichtungen in meinem Leben. Keine Freundin, Frau oder Kinder, so dass meine Wochenenden nur mir gehören, ohne dass sich jemand Sorgen machen muss, dass ich am Wochenende verschwunden bin. Wildcampen ist eine meiner Möglichkeiten, abzuschalten. Wenn ich mich entscheide, loszuziehen, wähle ich normalerweise einen großen Wald auf der Karte aus, in den ich hinfahren kann und an dem ich innerhalb eines Wochenendes wieder zurück bin. Ich wähle immer einen abgelegenen Ort, da es mein Ziel ist, niemanden zu stören oder von anderen gestört zu werden. Ich kalkuliere und akzeptiere die Risiken dabei und plane nie, länger als eine Nacht an einem Ort zu bleiben. Ich genieße das Gefühl, nachts ganz allein im Wald zu sein und etwas Zeit für mich zu haben. Nur ich und die Natur. Letztes Wochenende war eines dieser Wochenenden, an denen ich entschied, dass ich einfach wegfahren musste. Es war das erste Wochenende nach der ersten Arbeitswoche nach den Weihnachtsferien. Die erste Woche nach den Feiertagen ist immer die schlimmste und es fühlt sich immer wie die längste Woche des Jahres an. Ich suchte mir ein Waldgebiet aus, das etwa 5 Stunden Fahrzeit in jede Richtung erfordert. Ich habe nichts gegen das Fahren, je weiter, desto besser, aber es gibt ein Limit, da ich nach Hause reisen muss, um sicherzustellen, dass ich für eine weitere, langweilige Arbeitswoche bereit bin. Ich packte mein gesamtes Campingzubehör zusammen und fuhr kurz vor dem Mittag los, was bedeutete, dass ich gerade genug Tageslicht hatte, um mein Zelt aufzubauen, als ich ankam. Ich versuche, mein Campingzubehör so leicht wie möglich zu halten, wenn ich wild campen gehe. Ich plane nie, ein Feuer zu machen und packe normalerweise nur mein Ein-Personen-Zelt, Schlafsack, Taschenlampe, Taschenmesser, Proteinriegel, Wasserflasche, große bunte farbiger reflektierender Bänder und andere nicht erwähnenswerte Dinge ein. Beachte, dass ich mein Handy nicht mitnehme und keine Form von elektronischer Bezahlung dabei habe. Der ganze Sinn ist es, sich von der Technik zu entfernen. Als ich an meinem Zielort ankam und die erste Herausforderung gemeistert hatte, einen abgelegenen Platz für das Auto zu finden, machte ich mich normalerweise auf eine Wanderung, um einen guten Platz zum Campen zu finden, der weit genug vom Weg entfernt war. Ich band dezente blaue Bänder an Äste jedes zweiten Baumes, um mich zurück zum Auto zu führen. Man würde die Bänder nur bemerken, wenn man eine Taschenlampe hätte und danach suchte. Ein perfekter Platz für mich ist einer, der genug flache Fläche bietet, um ein Zelt aufzubauen. Viel Gestrüpp um sich hat, das etwas Schutz vor dem Wind bietet und der Ort weitgehend von Bäumen bedeckt ist, um den Regen zu reduzieren. Der Platz, den ich an diesem Tag fand, war 11/10 perfekt. Er hatte eine schöne flache Fläche, die dann einen unmittelbaren Rand aus dickem Gestrüpp hatte. Und genau oberhalb genug Freiraum, um das Zelt aufzubauen, war ein Baum mit vielen dicken Ästen und Blättern. Es war der Ort, den man als zufälliger Mensch nicht leicht finden würde. Es sei denn, man würde gezielt danach suchen. Nach einiger Zeit war ich fertig. Ich hatte mein Zelt aufgebaut, als es wirklich dunkel wurde. Alles, was noch zu tun war, war das Zelt zu sichern, mich in meinen Schlafsack zu kuscheln und eins mit der Natur um mich herum zu werden. Ich war eine paar Stunden lang bequem, beinahe eingeschlafen, als ich plötzlich etwas spürte. Ich musste kacken. Ich ließ einen frustrierten Seufzer hören, als ich aus dem Schlafsack kroch und meine Schutzkleidung wieder anzog. Ich musste wieder hinaus in die Wildnis, in die tiefste Dunkelheit der Nacht, um einen Platz zu finden, um zu kacken. Ich hatte mir selbst die Regel auferlegt, mein Geschäft nicht in der Nähe des Lagers zu erledigen, da ich einmal einen Unfall hatte, was aber für diese Geschichte nicht wichtig ist. Ich griff nach meiner Taschenlampe, meinem Taschenmesser und den reflektierenden Bändern und verließ das Zelt. Bevor ich die Taschenlampe einschaltete, nahm ich mir einen Moment Zeit, um meine Umgebung wahrzunehmen. Es war stockdunkel und totenstill. Ich hatte mit Insekten, Vögeln oder Geräuschen von Tieren gerechnet, die sich rührten, als ich aus dem Zelt kroch. Aber alles, was ich hören konnte, war das gelegentliche Wehen des Windes in meinen Ohren. Das machte mich unruhig und super aufmerksam, was die unangenehme Empfindung in meinem Darm noch verstärkte. Trotz dieses Gefühls machte ich mich auf den Weg, um einen Platz zu finden, um zu kacken, in die entgegengesetzte Richtung meiner Rückkehr zum Auto, wobei ich rote Bänder an unauffällige Äste von Bäumen band, um meinen Weg zurück zum Lager zu finden. Nachdem ich etwa 15 Minuten damit verbracht hatte, einen Platz zu finden, meine Sache zu erledigen und mich wieder zurechtzumachen, schwenkte ich meine Taschenlampe umher, um die roten Bänder zu suchen, die mich zurück zum Lager führen würden. Doch statt der roten Bänder entdeckte ich etwas anderes, das etwas weiter von meinem Kackplatz entfernt war. Als ich den Lichtstrahl wieder auf den Ort richtete, schien es dort etwas Metallisches zu geben, was sofort meine Neugier weckte und mir Sorgen bereitete. Es sollte hier draußen, weit entfernt von der Zivilisation, nichts Metallisches geben. Ich musste nachsehen, also machte ich mich auf den Weg, dem metallischen Glanz näher zu kommen, und benutzte grüne Bänder, um meinen Weg in den Bäumen zu markieren. Als ich mich dem Metallobjekt näherte, stellte ich fest, dass der Wald einem beträchtlichen Lichtung Platz machte, die sich dann zu einer Struktur öffnete, als ich mich der Quelle der Reflexion näherte. Es war eine Hütte im Wald. Klar, der klassische Horrorklischee mag hier zutreffen, aber dies sah nicht nach einer typischen Hütte im Wald aus. Eine große Antenne ragte vom Dach der Hütte in den Nachthimmel und überragte die Bäume in der Nähe. Es schien, als ob ernsthafte Technik an der Metallstruktur befestigt war. Auch andere Antennen und Sender ragten aus den Seiten der Hütte. Ich kam der Hütte näher und bemerkte sofort, dass sie Ähnlichkeiten mit der Umgebung hatte. Sie war still, kalt, dunkel und ruhig. Mit der Menge an Technik, die auf dem Turm installiert war, hatte ich erwartet, dass vielleicht Computerhardware von innen zu hören wäre, mit ein paar Lichtern, aber es schien nicht so, als ob die Hütte aktiv war. Ich ging weiter um die Hütte und scannte die Außenwände. Wenn man alle Antennen wegnahm, hätte die Hütte recht unscheinbar gewirkt. Da fiel mir die Tür zur Hütte auf. Sie war einen Spalt weit geöffnet. Ich stand dort und zögerte länger, als ich sollte. Nun, OP, du wolltest ein Abenteuer. Ich machte einen schnellen Blick um die Lichtung und einen kurzen Blick in die Bäume, um sicherzustellen, dass die Küste frei war, und trat ein. Das Erste, was mir auffiel, war der Staub. Viel, viel Staub. Es war mir nun klar, dass dieser Ort nicht mehr genutzt wurde. Angesichts der Menge an Technik, die draußen installiert war, war das Innere enttäuschend. Es war leer und bestand nur aus Metallregalen, auf denen nichts stand. Als ich enttäuscht auf dem Weg hinaus war, bemerkte ich ein Dokument, das neben der Tür hing. Das Dokument schien aus drei Teilen zu bestehen. Der erste Teil hatte koreanische Schriftzeichen, der zweite Teil Zahlen und der dritte Teil hatte englische oder vielmehr lateinische Buchstaben, die in alphabetischer Reihenfolge mehrfach angeordnet waren. Ich fragte mich, ob dies vielleicht ein koreanisches-englisches Übersetzungsmanual war. Und dann fragte ich mich, was koreanische Schriftzeichen hier zu suchen hatten. Zur Information, ich bin nicht in Korea. Ich lebe in einem englischsprachigen Land. Ich muss zugeben, ich war versucht, das Dokument mitzunehmen, entschied mich jedoch dagegen, da es sowieso im Müll gelandet wäre. Ich schloss die Tür der Hütte und machte mich auf den Rückweg zum Lager, vorbei an meinem Kackplatz, geführt von den reflektierenden Bändern, die ich beim Zurückgehen abmachte. Ich sicherte mein Zelt, kroch wieder in meinen Schlafsack und fiel unerwartet in einen tiefen Schlaf, müde von dem zusätzlichen Spaziergang und der Erkundung. Ich wachte am nächsten Morgen mit ein wenig Panik auf, da ich normalerweise nie plane, beim Wildcampen einzuschlafen, weil ich gerne wachsam bleibe und auf Geräusche achte. Aber ich beruhigte mich schnell, als es einen Moment dauerte, bis ich merkte, dass ich noch am Leben bin, all meine Sachen noch da sind und mein Zelt immer noch sicher ist. Ich verließ mein Zelt und nahm mir Zeit, alles zu packen und zurück zum Auto zu wandern, dabei alle Bänder von den Bäumen zu lösen. Ich versuche, alle Bänder zu sammeln, aber wenn ich es nicht schaffe, verfallen sie irgendwann biologisch. Während meiner langen Fahrt nach Hause dachte ich an die Nacht zuvor und an die Hütte im Wald. Ich dachte darüber nach, wie seltsam es war, dass die Hütte dort stand. Sie sah nicht so aus, als wäre sie für jemanden gebaut worden, um darin zu bleiben. Es war eine kleine Hütte. Ich hätte gesagt, es könnte eine Jägerhütte sein, wenn da nicht all die Kommunikationstechnik gewesen wäre, die aus ihr herausragte. Ich beschäftigte mich mit diesen Gedanken für den Großteil der Fahrt und bevor ich es merkte, war ich 5 Stunden später wieder in meiner Nachbarschaft. Seit der Entdeckung der Hütte war der Rest des Wildcampens ereignislos. Ich parkte, holte meine Tasche aus dem Auto, schloss es ab, ging zur Haustür und öffnete sie. Zu Hause, süßes Zuhause. Alles war so, wie ich es verlassen hatte. Kurz bevor ich die Schwelle zu meinem Haus überschritt, bemerkte ich etwas Weißes, das am Boden befestigt war. Seltsam, dachte ich, es gibt keinen Post am Sonntag. Ich hob den Gegenstand auf und bemerkte schnell etwas Vertrautes. Ein grünes Band. Eines meiner reflektierenden grünen Bänder. Was zum Teufel. Ich löste das Band und es entfaltete ein Polaroid-Foto. Von mir. Schlafend. In meinem Zelt. Kurz bevor ich völlig in Panik geriet, bemerkte ich etwas Schrift am unteren Rand des Fotos. Koreanische Schrift. Ich realisierte, dass ich in der Türschwelle zu meinem Haus stand, die Tür weit offen, und plötzlich fühlte ich mich sehr exponiert und verletzlich, also ging ich schnell hinein, schloss und verriegelte die Tür. Ich stellte sicher, dass alle Fenster geschlossen, die Hintertür verriegelt und alle Rollos heruntergelassen waren. Ich fand mein Handy, das ich oben gelassen hatte, und öffnete die Google Translate App, wählte den Modus, der in Echtzeit über die Kamera übersetzt. Als es übersetzt war, lautete der koreanische Text: Wir sehen dich. Es ist nun fast eine Woche her, dass das passiert ist, und ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Ich fühle mich, als würde ich jedes Mal, wenn ich aus der Tür gehe, beobachtet. Aber es ist nichts Seltsames oder Ungewöhnliches passiert. Ich habe überlegt, zur Polizei zu gehen, aber ich denke, das würde die Sache nur schlimmer machen. Also habe ich vorerst beschlossen, dass es sich nur um einen ausgeklügelten Streich handelte und dass ich nur handeln werde, wenn weitere Ereignisse eintreten, die mich beunruhigen. Das geschah entweder im Mai oder Juni 2010. Ich verbrachte den Tag mit meiner zukünftigen Frau, die leider letztes Jahr verstorben ist, und ihrer Familie auf dem Mount Lemmon, der nordwestlich von Tucson, Arizona liegt. Es gibt eine Straße, die zu einer Stadt führt, die etwa 25 Meilen lang ist und eine ziemlich steile Steigung hat. Auf dem Weg dorthin verändert sich das Land von Wüste zu Kiefernwald. Es ist absolut wunderschön und eine der herausforderndsten Radstrecken der Welt. Unser Tag bestand jedoch darin, Geocaching zu betreiben, wobei wir ein kleines GPS-Gerät benutzten, das nur die Richtung und die Entfernung zum Cache anzeigte. Nach mehreren Stunden, in denen wir entlang der Straße hielten, ein wenig wanderten und mehrere dieser Geocaches fanden, erreichten wir die kleine Stadt am Ende der Straße. Wir machten ein spätes Mittagessen und planten, wieder hinunterzufahren. Aber meine Frau wies darauf hin, dass noch Zeit war, einen weiteren Cache zu finden, bevor es dunkel wurde. Wir alle stimmten zu und sahen, dass einer ziemlich nahe war, weniger als 2 Meilen entfernt. Ihre Familie hatte damals einen kleinen Kombi, und als wir sahen, dass der Cache an einer unbefestigten Straße auf der Rückseite des Berges war, parkten wir und begannen, dorthin zu gehen, Es war nur etwas mehr als eine halbe Meile, also dachten wir nicht weiter darüber nach. Diese Straße führt durch ein ziemlich steiles Stück, also gibt es viele Kehren. Nach etwa einer Stunde zeigte das GPS, dass wir noch weniger als ein Viertelmeile entfernt waren. Meine Frau, ihr Vater und ich hatten keine Probleme. Aber ihre Schwester, die damals 13 oder 14 war, und ihre Mutter waren nicht so schnell, sodass das Tempo ziemlich langsam war. Schließlich kamen wir auf 20 Meter an den Cache heran. Ein dichter Waldabschnitt mit vielen umgefallenen Bäumen und Gestrüpp. Die Sonne stand jetzt schon sehr niedrig. Vielleicht war sie sogar schon dabei, unterzugehen. Es wurde schnell dunkel und wir hatten diesen Cache immer noch nicht gefunden. Ich schaute meine Frau an und merkte an, dass wir keine Taschenlampen dabei hatten und dass wir wirklich zurückkehren sollten. Sie nickte und sagte es ihren Eltern, wobei ihre Mutter schnell zustimmte, dass wir alle zurückgehen sollten. Etwas enttäuscht machten sich die fünf von uns wieder auf den Weg, den Berg hinauf. Es ging noch langsamer als beim Hinuntergehen und bald schloss sich die Dunkelheit um uns. Zum Glück gab es genug Mondlicht, um ein paar Dutzend Fuß vor uns zu sehen, aber nicht viel mehr. Ich versuchte immer wieder das Tempo zu beschleunigen, obwohl meine Schwiegermutter und Schwester Schwierigkeiten hatten und sagte ihnen, dass es nur noch ein kleines Stück weiter sei. Meine Frau kam neben mich, hielt meinen Arm und drückte sich an mich. Bitte sei nett, meine Schwester hat wirklich Angst. Ich sagte ihr, dass es okay sei und entschuldigte mich bei ihrer Schwester, indem ich sagte, dass ich langsamer gehen würde. Zu diesem Zeitpunkt führte ich uns, meine Frau hielt noch immer meinen Arm und die Hand ihrer Schwester, ihre Mutter und ihr Vater waren direkt hinter uns. Ein seltsames Gefühl begann in mir hochzukriechen. Ich sagte meiner Frau, dass sie ganz dicht hinter mir bleiben sollte, weil ich meine Hände frei brauchte. Mein Gang wurde langsamer und breiter. Jedes Geräusch aus der Dunkelheit erregte meine Aufmerksamkeit. Ich bewegte meinen Kopf nicht, nur meine Augen. Es spielte keine Rolle. Alles war dunkel, bis auf die schwache Umrisslinie der Bäume und hin und wieder einen Felsen. Ich konnte kaum etwas sehen, aber ich musste hinschauen. Ich brauche ein Messer. Meine Frau machte ein Geräusch, das ich als Frage zu meiner Aussage verstand. Ich brauche ein Messer, sagte ich fast mit einem Grunzen. Ein verdammt großes Messer. Warum brauchst du das? Fragte ihre Mutter, nur knapp über einem Flüstern. Ich schüttelte den Kopf, bewegte ihn kaum. Ich brauche es einfach. Jedes Haar auf meinem Körper stellte sich auf. Dieser primitive, tierische Instinkt, der entweder den Kampf oder die Flucht hervorruft. Ich war bereit zu kämpfen. Der Wald war jetzt still, nicht einmal das Geräusch des Windes in den Kiefern. Ich erinnerte mich, irgendwo gehört zu haben, dass wenn ein Raubtier sich bewegt, nichts anderes einen Laut von sich gibt. Alles, was ich hörte, war das leise Knirschen von Kies unter unseren Füßen. Nicht einmal atmen. Ich bin überhaupt nicht religiös. Eigentlich bin ich ein grenzwertiger Atheist. Aber in diesem Moment betete ich zum Geist des Waldes, des Berges, des Himmels, allem, was zuhören würde, dass ich dieses Raubtier war. Nach ein paar Stunden erreichten wir schließlich die Hauptstraße und wir entspannten uns. Wir stiegen ins Auto und fuhren in Stille den Berg hinunter. Am nächsten Tag gingen wir zurück ins Haus ihrer Eltern, um sie zu besuchen. Nichts Aufregendes, ich schaute ein NFL-Spiel und musste allem meiner Schwiegermutter erklären, was Spaß machte. Besonders die gelbe Linie, von der sie nicht wusste, dass sie auf der Übertragung eingeblendet war und nicht wirklich auf dem Spielfeld zu sehen war. Irgendwann saßen nur noch meine Frau, ihr Vater und ich allein im Wohnzimmer. Und ich begann darüber zu sprechen, wie seltsam ich mich gefühlt hatte, als wir letzte Nacht zurück zum Auto gingen. Ich erzählte ihm alles. Ja, sagte er und sah uns beide an, wobei er in seinem totenpanischen Tonfall sprach, »Ich wollte wirklich ein verdammt großes Gewehr, aber ich wollte deine Mutter und Schwester nicht erschrecken.« »Warum das?« Er sah uns beide an. »Es war etwas, das uns folgte, eine Art Raubtier.« Das war kein toter Ton. Er war ernst. Ich habe ein paar Mal zurückgeschaut und Augen gesehen. Große. Dieses primitive Gefühl ergriff mich wieder, selbst im Haus, tagsüber. Es war auch groß. Sein Blick ging in die Ferne, als sein Geist das, was immer es war, wieder abspielte. Das erste Mal war es auf dem Boden, vielleicht 50 Fuß entfernt. Dann war es in den Bäumen. Und ich meine wirklich in den Bäumen. Mein Körper zitterte bei jedem Schlag meines Herzens. Das letzte Mal, als ich es sah, sprang es vom Boden in die Baumkronen und hielt dort mit uns Schritt. Es jagte uns von oben. Ich küsste meine Frau, das erste Mal, dass ich das vor einem ihrer Eltern tat, und sagte ihr, dass ich sie mehr liebte als alles andere. Keiner von uns sprach jemals wieder darüber. Ich gehe immer noch wandern, noch mehr, seitdem meine Frau verstorben ist. Aber jetzt habe ich zwei Regeln. Ich wandere nur tagsüber. Ich trage immer ein verdammt großes Messer.